Drüben grollte forthin der Atride. Da schoss unter ihnen Nestor auf, der süßredende, lautstarke Redner aus Pylos, dem von der Zunge auch wirklich süßer als Honig das Wort floss. Diesem waren schon zwei Geschlechter der sterblichen Menschen hingeschwunden, mit denen er einst zur Welt kam und aufwuchs in der hochheiligen Pylos. Über das dritte gebot er. Gutes sinnend ergriff er das Wort und sagte vor ihnen: Nein, doch, welch großes Leid überkommt das Land der Achaier. Ja, da dürfte sich Priamos freuen samt seinen Söhnen, und auch die anderen Troer werden frohlocken im Herzen, wenn sie das alles gehört, wie ihr beide wortreich euch streitet, die ihr die Danae ausstecht im Rat, ausstecht in der Feldschlacht. Aber gehorcht mir, ihr seid ja beide jünger als ich bin. Schon vor Zeiten pflegte ich Umgang mit stärkeren Männern, als ihr es seid, und nie haben die mich verächtlich behandelt. Denn nie sonst sah ich je solche Männer und werd sie nicht sehen, wie den Peritoos und den Dryas, den Hirten des Kriegsvolks, Kainos, Exadios auch, und wie ein Gott Polyphemos, Theseus, Aigeus Sohn, den unsterblichen Göttern vergleichbar. Ja, die erwuchsen gewiss als die stärksten der Erdenbewohner, waren selbst die stärksten und kämpften gegen die stärksten, gegen die Bergkentauren, und haben sie furchtbar vernichtet. Auch mit denen pflegte ich Umgang, aus Pylos gekommen, von weit her, aus entlegenem Land. Sie riefen mich selber, und ich kämpfte, auf mich gestellt. Gegen jene könnt keiner von den heutigen Erdenbewohnern im Kampfe bestehen. Und doch hörten sie auf meinen Rat und befolgten die Rede. Auf, so leistet dem Folge auch ihr, denn zu folgen ist besser. Weder du, so mächtig du bist, nimm jenem das Mädchen, lass ihm das Ehrengeschenk, das einst die Achaier ihm gaben. Noch wolle du, Pelide, gewaltsam gegen den König streiten, steht niemals doch nur gleichartige Ehre dem König zu, dem Träger des Stabs, dem Zeus eine Fülle von Macht gab. Wenn du der Stärkere bist, eine göttliche Mutter gebar dich, mächtiger ist doch er, da er mehr Leuten gebietet. Lass ab, Atride, von deiner Gereiztheit, und ich bitte dringlich, fahren zu lassen den Zorn auf Achilleus. Ist er das große Bollwerk doch im heillosen Krieg für alle Achaier? Ihm erwiderte drauf der oberste Herr Agamemnon: Wirklich, dies alles, Alter, hast du ganz richtig gesprochen. Aber der Mann da will über allen anderen stehen, alle will er beherrschen und über alle gebieten, alle herumkommandieren, was mancher, so denk ich, nicht hinnimmt. Haben zum Lanzenschwinger gemacht ihn die ewigen Götter, stellen sie ihm damit frei, auch schmachvolle Reden zu schwingen? Ihm aber fiel ins Wort der göttergleiche Achilleus: Wirklich, ja, ein Feigling und Jämmerling würde ich heißen, gäb ich in jeder Sache dir nach, was auch immer du vorbringst. Anderen magst du solches befehlen, mir aber erteile keinerlei Weisung. Ich werde dir, denk ich, nicht mehr gehorchen. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du präg's ins Herz dir. Mit den Händen werd ich nicht kämpfen wegen des Mädchens, weder mit dir noch mit andern. Ihr gabt sie und raubt sie mir wieder. Doch was mir sonst noch gehört beim schnellen Schiffe, dem Schwarzen, davon holst du nichts weg und nimmst es nicht wieder, mein Wollen. Aber wohlan denn, versuch es, damit auch die hier mit ansehen, wie flugs dein dunkles Blut umströmen wird meine Lanze. Nach der gehässigen Wortschlacht erhoben sich beide und lösten auf die Heeresversammlung bei den Schiffen Achaias. Und der Pelide schritt hin zu den ebenmäßig gebauten Schiffen und den Baracken, samt Patroklos und den Gefährten. Doch der Atride ließ ein schnelles Schiff in das Meer ziehen, wählte dafür 20 Ruderer, schiffte ein für Apollon 100 Rinder und brachte des Chryses rosige Tochter selber an Bord. Und als Führer stieg ein der gewitzte Odysseus. So durchmaßen sie dann zu Schiff die Pfade, die feuchten. Aber das Kriegsvolk hieß der Atride rein, sich zu waschen, und die wuschen sich rein und warfen ins Meer die Befleckung, und vollkommene 100 Opfer von Stieren und Ziegen brachten Apollon sie da am Strand der tosenden Salzflut. Und der Fettdampf stieg im Rauch ringswirbelnd zum Himmel. So waren diese im Heere beschäftigt. Doch Agamemnon ließ nicht ab vom Streit, den er angedroht dem Achilleus, sondern zu Talthybios und Eurybates sprach er, die ihm Herolde waren und emsige Waffengefährten: Ihr geht jetzt beide zur Hütte des Peleus, Sohnes Achilleus, nehmt bei der Hand und bringt her des Briseus rosige Tochter. Gibt er sie aber nicht her, so werde ich selber sie holen, kommend in Überzahl. Noch empfindlicher wird ihn das treffen. Sprach's und schickte sie fort, die harten Worte befehlend. Ungern nur gingen entlang sie am Strand der tosenden Salzflut, bis sie die Hütten und Schiffe der Myrmidonen erreichten. Ihn nun fanden sie dort beim schwarzen Schiff und der Hütte sitzend. Die beiden zu sehen freute ihn nicht, den Achilleus. Und die zwei standen bebend da, voll Scheu vor dem König, wagten nicht, ihn zu begrüßen, nicht ihm Fragen zu stellen. Doch er erfasste es gleich in seinem Herzen und sagte: Herolde, seid gegrüßt, ihr Boten des Zeus und der Menschen, tretet näher. Nicht ihr tragt Schuld mir, nein, Agamemnon, der euch beide schickt, der Briseis wegen des Mädchens. Patroklos, auf, Zeus Entsprochener, führe heraus jetzt das Mädchen, liefere es ihnen aus. Und beide seien sie Zeugen vor den seligen Göttern und vor den sterblichen Menschen und vor ihm, dem schroffen König, wenn man mich dereinst wiederum braucht, um abzuwehren das schmähliche Unheil von den andern. Denn wahrlich, er tobt in heilloser Rage und weiß nicht zugleich nach vorn und nach rückwärts zu denken, wie bei den Schiffen ihm heil die Achaier die Kämpfe bestehen. Sprach es. Patroklos aber gehorchte seinem Gefährten, führte heraus aus der Hütte des Briseus rosige Tochter und übergab sie. Die kehrten zurück zu den Schiffen Achaias. Ungern nur ging die Frau mit ihnen. Aber Achilleus setzte sich weinend sogleich, gesondert von seinen Gefährten, nieder am Ufer der Salzflut und sah auf das weinfarbene Meer hin, streckte die Arme aus und flehte dann innig zur Mutter: Mutter, da du mich nur zu kurzem Leben geboren, sollte mir der Olympier doch wenigstens Ehre verleihen, Zeus, der Donnerer der Höhe. Nun ehrt er mich aber kein bisschen, hat doch Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, mich entehrt. Er behält das Geschenk, das er selber mir fortnahm. So sprach er weinend, und ihn hörte die Mutter, die Herrin, die bei dem greisen Vater saß in den Tiefen der Salzflut. Hurtig tauchte sie auf aus dem grauen Meer wie ein Nebel, setzte sich dann vor ihm, dem Tränenvergießenden, nieder, streichelte ihn mit der Hand und sprach und sagte die Worte: Kind, was weinst du? Welch Leid ist in das Herz dir gedrungen? Sprich und verheimliche nichts, damit wir beide es wissen. Zu ihr sprach da mit tiefem Seufzer der schnelle Achilleus: Ach, du weißt's doch, was soll ich dir Wissenden all dies erzählen? Hin nach Aethions heiliger Stadt zogen wir, hin nach Thebe und zerstörten sie völlig. Und hierher brachten wir alles. Und das verteilten gerecht unter sich die Söhne Achaias, und man erkor dem Atriden des Chryses rosige Tochter. Chryses aber, der Priester des sicheren Schützen Apollon, kam zu den schnellen Schiffen der erzumschirmten Achaier, um mit unendlich viel Bußgeld freizukaufen die Tochter, und hielt die Binde in Händen des sicheren Schützen Apollon an einem goldenen Stab und flehte zu allen Achaiern, doch zu den beiden Atriden am meisten, den Ordnern des Kriegsvolks. Da riefen beifällig alle anderen Achaier, dem Priester Scheu zu bezeigen und das prächtige Bußgeld zu nehmen. Nicht gefiel dies jedoch dem Atreus Sohn Agamemnon, sondern er jagte ihn fort und beschied ihm kräftige Worte. Zürnend ging der Greis wieder weg, und Apollon erhörte seine Bittgebete, da dieser ihm überaus lieb war, sandte auf die Argeier sein schlimmes Geschoss, und die Mannen starben rasch nacheinander. Es zischten die Pfeile des Gottes allseits durchs weite Heer der Achaier. Uns aber sagte da der kundige Seher die Sprüche des sicheren Schützen. Gleich als erster rief ich sie auf, den Gott zu versöhnen. Wut aber packte da den Atreden, und rasch sich erhebend droht er an das Wort, das schon zur Wirklichkeit wurde. Jene geleiten Achaia mit lebhaft blickenden Augen auf schnellem Schiff nach Chryse und bringen Opfer dem Gotte. Diese führten soeben die Herolde fort aus der Hütte, Briseus Tochter, die mir doch geschenkt die Söhne Achaias. Du aber nimm, wenn du kannst, dich an deines tüchtigen Sohnes. Gehe zum Olympus und flehe zu Zeus, wenn denn jemals du Zeus' Herz, sei's mit Worten oder mit Taten, erfreut hast. Jedenfalls hörte ich oft in den Hallen des Vaters dich rühmen, wie du erzähltest, dass du den schwarzumwölkten Kronion unter den Göttern allein bewahrtest vor schmählichem Unheil, als ihn einmal zu fesseln gedachten die andern Olympier, Hera, dazu Poseidon, sowie auch Pallas Athene. Doch du kamst, o Göttin, und löstest ihm die Fesseln, da du rasch den Hundertarm riefst zum hohen Olympos, den die Götter Briareos nennen, aber Aigaion alle Menschen, denn stärker ist er an Kraft als sein Vater. Der aber setzte sich neben Kronion, froh seines Glanzes. Zitternd vor ihm unterließen die seligen Götter das Fesseln. Setze nun, ihn dran erinnernd, zu ihm dich und fass seine Knie, ob er vielleicht sich entschließen will, den Troern zu helfen. Doch die Achaier zum Heck der Schiffe ans Meer hinzudrängen, hin in den Tod, damit alle den König zu schmecken bekommen. Und auch Agamemnon, der weithin gebietet, erkenne seine Verblendung, dass er den besten Achaier nicht ehrte. Ihm erwiderte Thetis darauf, dabei Tränen vergießend: Weh mir, mein Kind, was zog ich dich auf, gebar dich zum Unglück? Säßest du doch bei den Schiffen ohne Tränen und Leiden, wo doch dein Lebenslos nur kurz ist, gar nicht sehr lange? Jetzt aber stirbst du früh und siehst mehr Elend als alle. So hab ich dich zu schlimmem Geschick in den Hallen geboren. Um diese Bitte dem Zeus vorzutragen, dem freudigen Donnerer, geh ich zum tief verschneiten Olympos, ob er sie erfülle. Du aber bleibe jetzt sitzen bei den sausenden Schiffen, zürn den Achaiern weiter, dem Kämpfen entsag aber völlig. Gestern ging nämlich Zeus zum Okeanos, zu den Äthiopen. Untadelig sind sie, zumal von allen Göttern begleitet. Aber am 12. Tag kehrt er wieder zurück zum Olympos. Und dann gehe ich zum Haus des Zeus mit der ehernen Schwelle und flehe ihn an bei den Knien und werd ihn bereden. So denk ich. So also sprach sie. und ging hinweg und ließ ihn zurück dort in seinem Ingrimm wegen des schön gegürteten Weibes, das man ihm wider Willen gewaltsam nahm. Doch Odysseus kam in Chrysae an mit der heiligen Bußhekatombe. Und als sie nun ins Innere gelangt des vieltiefen Hafens, holten die Segel sie ein und verstauten im Schiff sie, dem Schwarzen, legten den Mast auf die Gabel, an den Tauen ihn senkend, eilends, und ruderten vorwärts dann das Schiff an die Lände, warfen die Ankersteine und banden es fest mit dem Hecktau, stiegen dann selber auch aus am Ufer des brandenden Meeres und entluden das Opfervieh für den Schützen Apollon. Und auch Chryses stieg aus dem Meer durchquerenden Schiffe. Diese führte darauf der erfindungsreiche Odysseus hin zum Altar in die Arme des Vaters und sagte zu diesem: »Chryses, mich sandte Herr Agamemnon, der Herrscher der Männer, dir die Tochter zu bringen und Phoibos die Sühnhekatombe für die Achaier zu opfern, damit den Herrn wir versöhnen, der den Argeiern jetzt seufzerreiche Leiden gesandt hat.« Sprach's und gab sie ihm in die Arme, und freudig empfing er seine geliebte Tochter. Die aber reihten dem Gotte eilig um den Altar die herrliche Bußhekatombe, wuschen die Hände sich dann und nahmen sich heilige Gerste. Vor ihnen betete Chryses laut nun, die Hände erhoben: »Höre mich, Silberbogner, der du dich schützend vor Chryse stellst und die heilige Killa und machtvoll auch Tenedos leitest. Wie du schon einmal früher mein Beten erhörtest und mich ehrtest und heftig schlugst das Volk der Achaier, so erfülle auch jetzt mir abermals dies Begehren. Jetzt nun wehr von den Danaern ab das schmähliche Unheil.« Also sprach er betend. Ihn hörte Phoibos Apollon. Aber als sie gebetet und Opfergerste geworfen, bogen dem Vieh sie die Hälse, schlachteten, häuteten ab es, schnitten die Schenkelknochen heraus, umhüllten mit Fett sie, doppelt geschichtet, und legten das rohe Fleisch noch darüber. Dies verbrannte auf Scheiten der Greis und goss funkelnden Wein drauf, und neben ihm hielt die Jugend in Händen 5 zinkige Gabeln. Als sie die Schenkel verbrannt und die inneren Teile gekostet, schnitten sie das Übrige klein und steckten's auf Spieße, brieten es alsdann mit Umsicht und zogen alles herunter. Als sie die Mühe geendet und sich die Mahlzeit bereitet, schmausten sie nun und ermangelten nicht des gebührenden Anteils. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, füllten Jünglinge bis zum Rand mit dem Trunke die Krüge, teilten in sämtliche Becher zum Weiguss aus erste Tropfen. Über den Tag hin versöhnten den Gott sie mit Singen und Tanzen, singend den schönen Paian, die jungen Männer Achaias, feiernd den sicheren Schützen. Der freute sich, als er es hörte. Als die Sonne dann unterging und das Dunkel heraufzog, legten sie sich zur Ruhe bei den Haltetauen des Schiffes. Als in der Frühe Eos erschien mit rosigen Fingern, stachen sie wieder in See zum weiten Heer der Achaier. Ihnen schickte günstigen Fahrwind der Schütze Apollon. Und sie stellten den Mast auf und setzten die leuchtenden Segel, und der Wind blies mitten ins Segel, die schwellende Woge rauschte mächtig beidseits vom Kiel des fahrenden Schiffes, das glitt dahin mit den Wogen seine Pfade durchmessend. Als sie dann aber zum weiten Heer der Achaier gelangten, zogen sie das schwarze Schiff heraus auf das Festland, hoch auf den Sand, und stemmten darunter mächtige Stützen. Aber die Mannschaft zerstreute sich zu den Hütten und Schiffen. Er aber saß bei den schnellen Schiffen und zürnte beharrlich weiter, der Zeus entsprossene Pelide, der schnelle Achilleus. Niemals mehr in den Rat, den Männerehrenden, ging er, niemals mehr in den Kampf, sondern zehrte sein eigenes Herz auf, dort verweilend, und sehnte sich ständig nach Schlachtlärm und Feldkampf. Als aber seitdem die zwölfte Morgenröte emporstieg, da gingen nun zum Olympos die ewig seienden Götter, alle zugleich, Zeus voran. Doch Thetis vergaß ihres Sohnes Auftrag nicht, sondern tauchte empor zum Gewoge des Meeres, stieg in der Früh hoch zum großen Himmel und zum Olympos und fand den weithin donnernden Zeus, wie er fern von den andern saß, auf der höchsten Spitze des gipfelreichen Olympos. Und sie setzte sich vor ihn hin und fasste die Knie mit der linken und griff ihn unten am Kinn mit der rechten und sprach flehend dann zu Zeus, dem Kroniden, dem Herrscher: Vater Zeus, wenn ich je dir im Kreis der Götter genützt hab, sei es mit Wort oder Tat, so erfülle mir dieses Begehren. Ehre verleih meinem Sohn, dem früher zu sterben bestimmt ist als allen anderen. Ihn hat Agamemnon, Herrscher der Männer, nun entehrt. Er behält das Geschenk, das er selber ihm fortnahm. Du aber ehr ihn, olympischer Zeus, du planreicher Denker, und schenk den Troern so lange den Sieg, bis dass die Achaier meinem Sohn Ehre erweisen und ihn noch an Ehre erhöhen. Sprach's, doch erwiderte Zeus ihr, der Wolkenballer, kein Wörtchen, sondern saß lange schweigend. Doch Thetis, wie sie seine Knie hatte ergriffen, so krallte sie fest sich und flehte von Neuem: Ohne Trug versprich es denn, nick zu und gewähr es, oder versag's mir, nichts hast du zu fürchten, dass deutlich ich wisse, wie sehr von allen Göttern am wenigsten Ehre mir zufällt. Heftig gereizt entgegnete Zeus ihr, der Baller der Wolken: Wahrlich verheerend die Aussicht, dass du mich dahin bringst, mit Hera mich zu verfeinden, sobald sie mich reizt mit schmähenden Worten. Keift sie mit mir doch auch so im Kreis der unsterblichen Götter immer zu und behauptet, ich hülf im Kampfe den Troern. Du aber geh nun wieder fort, damit Hera nichts merke. Um deine Dinge will ich mich kümmern, bis ich sie verwirklicht. Sieh, mit dem Haupt nicke ich es dir zu, dass du überzeugt bist. Das ist nämlich von mir her unter den Göttern das größte Zeichen, denn nichts ist von mir widerruflich, noch bloße Täuschung, noch unerfüllbar, was immer ich zugenickt mit dem Haupte. Sprach es und nickte dazu mit den schwärzlichen Augen Kronion, und die ambrosischen Haare des Herrschers wallten dabei ihm vom unsterblichen Haupt. Es erbebte der große Olympos.